Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Verurteilt wegen Kindstötung. Die Anklagte im Fall Vila muss 10 Jahre hinter Gitter. Schnellverfahren gegen die Randalierer vom Zentral. 20 sollen in Untersuchungshaft, 18 haben schon eine Geldstrafe kassiert. Wahlwerbung im Hauptbahnhof. Die SBB stoppt eine flächendeckende Kampagne der SVP. Und eine Ständeratskandidatin im Interview. Bei uns im Studio ist heute Verena Dierner von der Zürcher Grünliberalen. Das Wetter morgen ist nach dem Morgennebel sehr sonnig bei 20 bis 22 Grad. Am Mikrofon Oliver Futter. Im Prozess zur Kindstötung in Vila hat das Bezirksgericht Pfäffiken nach 5 Tagen Verhandlung heute das Urteil bekannt gegeben. Die 27-jährige Frau, die 2 Mädchen schwer misshandelt und 1 davon zu Tod geschüttet hat, muss für 10 Jahre in Haft. Wegen Fluchtgefahr ist sie vom Gerichtssaal direkt ins Gefängnis gekommen. Sonja Schmidmeister.
Äusserlich hat sich die Frau nichts anmerken lassen, wo die Richterin bekannt gegeben und begründet hat, dass sie 10 Jahre ins Gefängnis muss. Ihre Verteidiger hat dann aber nachher gesagt, dass sie enttäuscht sei und nicht verstehe, warum man sie für vorsätzliche Tötung verantwortlich macht. Fürs Gericht aber ist klar, dass die Frau, die mit 20 in die sektenartige Gemeinschaft mit den 2 Mädchen zu Vila gekommen ist, dass sie hätte müssen wissen, dass ein schwaches Kind sterben kann, wenn man es mit voller Kraft schüttelt. Und dass sie das unterernährte Mädchen, das mit knapp 5 nur 12 Kilo schwer war, fest geschüttelt hat, das ist unbestritten. Ebenso, dass die Kinder schwer misshandelt worden sind und dass sie die grausamen Erziehungsmethoden, das folterähnliche Strafsystem, mitgetragen hat. 10 Jahre Freiheitsstrafe, das ist deutlich unter dem Antrag vom Staatsanwalt. Der hat 6 Jahre mehr verlangt. Für das Urteil hat das Gericht den Anklagten zu gut gehalten, dass sie eine schwierige Jugend gehabt hat, dass sie noch jung war, als sie auf Vila gekommen ist, und auch, dass sie gestanden hat und heute bereut, was passiert ist. Ob das Urteil weitergezogen wird, ist noch offen. Rechtskräftig ist es noch nicht. Trotzdem ist die Anklagte nach der Urteilseröffnung von Kantonspolizisten abgeführt worden ins Gefängnis. Wie der Staatsanwalt hat auch das Gericht befürchtet, dass sie ins Ausland könnte flüchten. Nicht nur wegen der höheren Strafe, sondern vor allem, weil sie beruflich und privat nicht so gebunden ist in der Schweiz.
Am Wochenende verhaftet, gestern befragt, jetzt schon gebüsst oder in Untersuchungshaft. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat 46 junge Randalierer, die zwischen Zentral- und Hauptbahnhof gewütet haben, im Schnellverfahren abgefertigt. 18 davon haben eine Geldstrafe von mehreren 1'000 Franken kassiert, die meisten davon allerdings bedingt. 10 der Randalierer sitzen schon in Untersuchungshaft, nochmals 10 sollen folgen. Das hat die Oberstaatsanwaltschaft kurz vor dieser Sendung mitteilt. Für die Schnellverfahren hat sie am Wochenende 10 Mitarbeiter aufgeboten. Also zügige Verfahren gibt es im Kanton Zürich schon seit rund 10 Jahren. Die Justiz hat sie ja schon nach 1. Mai-Demonstrationen oder an den Fußball-Europameisterschaften 2008 angewendet. So viele Leute aufs Mal wie am letzten Wochenende sind aber noch nie durch ein Schnellverfahren durch. Der Eindruck, dass die Staatsanwaltschaft das Instrument immer häufiger einsetzt, der täuscht aber, hat der Oberstaatsanwalt Andreas Eckert, der Vera Deragisch, gesagt.
Ja, also jetzt gerade in der letzten Zeit mit den Geschehnissen hier in Zürich ist das so, aber das ist eine ganz kurze Zeit, wo es da jetzt eine Steigerung stattgefunden hat. Rein von den Verhaftungen her kann man das nicht sagen, dass es eine Steigerung ist, mit Ausnahme vielleicht vom letzten Samstag.
Aber es ist unbestritten, wenn die Massnahme ergriffen wird, so ein Schnellverfahren, dann braucht es kurzfristig mehr Staatsanwalt. Ist man bei der Staatsanwaltschaft gerüstet? Auch für den Fall, dass es weitergeht in diesem Stil?
Ja, das sind wir. Da kann man kurzfristig die Anzahl Staatsanwälte vergrössern. Oder? In Zürich leisten so Dienste ungefähr 40 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Und wenn es so eine Anhäufung gibt wie zum letzten Samstag, dann kann man kurzfristig da entsprechend mehr Leute zuziehen.
Es ist also nicht so, dass man die Staatsanwaltschaft wegen dem ausbauen müsste, wegen diesen Schnellverfahren?
Nein, im Moment ist das nicht der Fall. Das sind ja ganz kurzfristige Spitzen, die wir haben. Und die können wir abdecken. Wenn da jetzt jedes Wochenende solche Ausschreitungen gibt, dann haben wir auch entsprechend viel mehr Fälle. Und dann muss man das wieder anschauen. Oder? Aber das ist natürlich nicht über 1 oder 2 Wochen. Das muss man länger anschauen.
Aber im Moment reden Sie von einer zufälligen Anhäufung und nicht von einem Trend zu diesen Schnellverfahren.
Ja, das ist ja so. Also wenn ich jetzt bei den Fußballspielen anschaue, da haben wir ja das auch, aber das ist immer eine bestimmte Anzahl, nicht wirklich Spitzenwert. Das ist jetzt eine absolute hohe Zahl gewesen, da am letzten Samstag. Das haben wir in dem Sinn jetzt noch nie erlebt, oder die Anzahl.
Aber dort, wo die Schnellverfahren zur Anwendung gekommen sind, jetzt zum Beispiel auch im Fußball, sieht man dort schon einen Erfolg. Kann man sagen, es nützt wirklich?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke, natürlich ist das Ziel, ja möglichst schnell und konsequent die Beschuldigten der Bestrafung zuzuführen. Und das ist sicher eines der Mittel. Oder? Aber ob die dann, ich sage jetzt 2-3 Jahre später, das eine Lehre war, das in dem Sinn kann man da nicht eine Auswertung vorlegen. Aber von der Polizeiseite her, die sagen, dass das schon eine Auswirkung hatte, dass man merkt, dass man da einfach die Nulltoleranz hat und konsequent vorgeht, sei es von Seiten der Polizei und auch von uns her.
Der Zürcher Oberstaatsanwalt Andreas Eckert über die sogenannten Schnellverfahren gegen Vandalen und Hooligen die Frage gestellt hat, Vera Deragisch. Die SBB begrenzt die SVP-Werbung im Zürcher Hauptbahnhof. Im Sommer hat die SVP alle Plakatflächen am Perronkopf vom Hauptbahnhof für ihre Wahlwerbung gebucht. Bei einer weiteren Kampagne im Oktober will die SBB das jetzt aber nicht mehr. Die SVP wirft der SBB darum Zensur vor. Der SBB-Kommunikationschef Stefan Lünlisch sagt dazu:
Also wir zensurieren in keiner Art und Weise. SVP-Werbung ist erlaubt auf dem Bahnhofareal, aber vielleicht nur in so einer Massierung, wie es eben für unsere Kundinnen und Kunden noch zumutbar ist und sich unsere Kunden wohlfühlen. Wir haben im August extrem viele und sehr negative Reklamationen bekommen auf die erste Welle von der SVP-Kampagne. Und von dort her haben wir die SVP und unsere Partnerin auf Vermarktung gemacht, gebeten, die Massierung ein bisschen zu reduzieren für die zweite Welle und auf alternative Standorte auszuweichen.
Die SVP stört sich vor allem daran, dass noch am letzten Wochenende fast auf der ganzen Perronfront im Zürcher Hauptbahnhof CVP-Plakat gegangen sind. Jetzt hat die SBB husch husch eine Lex SVP zimmert und die Regeln so während dem Spiel geändert. Der bewaffnete Mann, der gestern in 5 Schulen der Stadt Schaffhausen einen Amok-Alarm ausgelöst hat, ist nicht mehr in Polizeihaft. Er ist heute am späteren Nachmittag freigelassen worden. Laut der Schaffhauser Polizei ist von dem 23-Jährigen nie eine Bedrohung ausgegangen. Der Mann hat die Schreckschusspistole, die er dabei hatte, nach eigenen Aussagen vor einiger Zeit in Deutschland gekauft und hat sie gestern im Wald Schaffhausen ausprobiert. Rein zufällig hat er sie und auch einen Schlagstock und einen Pfefferspray dabei gehabt, den er in der Nähe jemanden besucht hat. Er muss sich wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz verantworten. Der Jet-Setter und Millionenerb Karl Hirschmann akzeptiert das Urteil vom Zürcher Bezirksgericht nicht. Das hat ihn vorletzte Woche wegen mehrfacher sexueller Nötigung, sexueller Handlungen mit Kind, Nötigungen und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von 33 Monaten verurteilt, ein Teil davon auf Bewährung. Das Urteil zieht Karl Hirschmann jetzt als Obergericht weiter, wie seine Medienstelle mitteilt hat.
Entscheidung 11.
Die eidgenössischen Wahlen auf Schweizer Radio DRS.
Im Regionaljournal Zürich-Schaffhausen empfangen wir die und die nächste Woche Zürcher und Schaffhauser Ständeratskandidatinnen und Kandidaten. Heute bei uns im Studio ist Verena Diener, bisherige Ständerätin der Grünen-Liberalen vom Kanton Zürich. Verena Diener war früher bei der Grünen Schweiz und hat dann 2004 die Grünen-Liberalen mitgegründet. Seit 4 Jahren ist sie Ständerätin, voran ist sie unter anderem Zürcher Regierungsrätin und Nationalrätin gewesen. Verena Diener ist verheiratet und hat 4 Kinder. Das Gespräch mit ihr führen Hans-Peter Künzi und Margit Meier.
Verena Diener, willkommen bei uns im Studio. Sie wohnen in der Stadt Zürich. In der Stadt Zürich kann man wählen, was für eine Art Strom das man beziehen will. Es gibt eine ganze Palette: Atomstrom, Wasserkraft, Ökostrom mit Wasser- und Solarstrom und reinen Solarstrom. Was für Strom brauchen Sie?
Ich habe schon seit das möglich ist, einen Ökomix. Und habe jetzt eigentlich die fast ein bisschen spezielle Situation. Ich habe auf dem Hausdach, wo ich meine Familie Zeit hatte in dem Haus, zusammen mit meinem Ex-Mann eine Photovoltaikanlage gemacht. Die produziert jetzt Strom. Wir haben das aber gemacht ohne kostendeckende Einspeisevergütung, weil es da so eine lange Warteliste hat und wir das Gefühl hatten, wir wollen unseren Beitrag leisten. Und jetzt ist es so, dass mein Strom, der Solarstrom, eine Entschädigung von knapp 6 Rappen hat. Und ich aber dann meinen Strom wieder einkaufen in Zürich, aber wesentlich teurer. Also das grosse Geschäft liegt einmal mehr bei der Strombranche.
Sie und Ihre Partei, die Grünliberalen, wollen aus der Atomtechnologie aussteigen, und zwar ohne Wenn und Aber. Gleichzeitig sagen die Grünliberalen immer wieder, wie wirtschaftsfreundlich dass sie sind. Wie passt das zusammen?
Also wenn man wirtschaftsfreundlich ist, dann muss man auf Zukunftstechnologien setzen. Wir müssen eine Wirtschaft entwickeln, wo ressourcensparsam ist und energiesparsam. Das wird Zukunftsmelodie auch in der Wirtschaft sein. Und wenn wir exportfördernd unsere Zukunft gestalten, dann tun wir gut daran, jetzt den Ausstieg aus der Atomenergie machen. Die ist eindeutig nicht zukunftsverträglich. Und mit erneuerbaren Energien und mit der massiven Steigerung von der Energieeffizienz Produkte entwickeln, die uns in unserem eigenen Land zur Verfügung stehen, andererseits aber auch zum Export gedacht sind.
Mittelfristig würde so ein Ausstieg aber sicher mal zu einer Verteuerung der Energiekosten, der Stromkosten führen. Jetzt sind ja die relativ tiefen Energiekosten in der Schweiz einer der Produktionsvorteile, die vor allem die Industrie da noch hat. Ist das also nicht ein grosses Risiko, dass man da viel aufs Spiel setzt?
Wissen Sie, die Billigpreise für Energie und Ressourcen, die gehören so oder so der Vergangenheit an. Wenn zum Beispiel der Atomstrom seine realen Kosten müsste decken, also auch die ganzen Kosten, die mal mit der Entsorgung zum Beispiel zusammenhängen oder die ganzen Versicherungsfragen, dann wäre heute schon der Strommix viel, viel teurer. Mit unserem Konzept, dass wir einerseits mit erneuerbaren Energien arbeiten und auf der anderen Seite mit der Energieeffizienz, wird es vielen Menschen möglich sein, ihren Energieverbrauch zu verkleinern. Und wenn eine Kilowattstunde teurer wird, sie aber weniger davon brauchen, ist das unter Umständen fast saldoneutral. Von dort her, glaube ich, ist das wirklich ein veraltetes Argument, dass die Wirtschaft billige Energie braucht.
Mindestens im Moment, Stichwort höhere Franken, sind aber vor allem gerade die exportorientierten Unternehmen sehr froh, dass mindestens der Strom noch ein bisschen günstig ist. Wenn sie jetzt da auch noch mehr müssen zahlen, dann wäre zum Beispiel das Risiko, dass vielleicht noch mehr Arbeitsplätze, gerade Industriearbeitsplätze, ins Ausland abwandern.
Also es ist nicht so, dass wir vom Strom her, auch wenn es eine gewisse Verteuerung gibt, einsam würde da stehen in Europa. Also in den europäischen Ländern sind die Energiepreise.
Aber heute ist das noch ein Faktor, wo die Schweizer Produkte verbilligt und wenn aber der Strom teuer ist, gleichzeitig zu den teuren Löhnen, die wir da in der Schweiz haben, dann wäre der Unterschied wahrscheinlich noch grösser, wäre es für die Exportindustrie noch schwerer.
Wissen Sie, die Wirtschaft macht bei allem Mischrechnungen. Unsere Produktivität, unsere soziale Frieden, die wir zum Beispiel haben, unsere doch noch recht langen Arbeitszeiten, die wir haben, das sind alles günstige Faktoren für unser Land. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein Teilelement so hoch stilisieren, dass es uns lähmt, den Weg zu gehen, der jetzt wirklich ansteht. Und für mich ist es klar, es war schon immer klar gewesen, Atomenergie hat keine Zukunft, ist nicht verantwortbar und wir müssen den Ausstieg herbringen.
Mit Ihrer Initiative Energiesteuer statt Mehrwertsteuer, wenn Sie das ganze Steuersystem irgendwie verändern und eben, dass dann Energien besteuert werden, was soll denn in Zukunft der Strom kosten oder was soll zum Beispiel ein Liter Benzin kosten?
Es kommt darauf an, in welchem Zeithorizont das man denkt. Wir haben mit unserer Energieinitiative einfach festgehalten, es geht darum, die nicht erneuerbaren Energien klar zu besteuern, dafür auch die Mehrwertsteuer abzuschaffen. Das ist in sich eigentlich ein saldoneutrales Konzept, wo auch sehr detaillierte Rechnungen dazu bestehen. Und angenommen, der Strompreis verdoppelt sich oder verdreifacht sich, wird das in der Gesamtrechnung, weil sie nämlich dann keine Mehrwertsteuer mehr zahlen müssen und weil sie mit energieeffizienteren Geräten arbeiten können, für den jetzigen Gebrauch saldoneutral.
Und Benzin, so 4 Franken, sagen wir, etwa ein Liter, ist das eine Größe, die Sie finden, mal, das ist gut?
Es ist so, dass auch da ein schrittweiser Anstieg wird passieren. Wo das landet, das wird das Leben dann zeigen, sage ich jetzt einmal. Wir haben parallel dazu auch in der Mobilität, in der Autobranche eine Entwicklung, wo sich in den letzten 10 Jahren die Halbierung eigentlich von den Treibstoffen, die so Auto benötigen, zu verzeichnen sind. Von dort her muss ich sagen, es wird sich im Portemonnaie mässig niederschlagen, aber es wird sich ökologisch auf jeden Fall lohnen.
Es klingt alles so so gering. Das erste Atomkraftwerk wird in wenigen Jahren abgeschaltet. Da müssen wir ja irgendwann eine Wende einläuten. Und wie man jetzt sieht, bei den Steuern, da gibt es ja sehr viel Widerstand. Wie wollen Sie das umsetzen? Der Bevölkerung näher bringen?
Ja, ich glaube, die Bevölkerung ist da weiter als Politik. Wir stehen jetzt im Ständerat vor dieser Debatte für den Atomausstieg. Dort wird es einen grossen Kampf geben, dass wir eine Mehrheit herbringen für den Ausstieg. In der Bevölkerung ist nach Fukushima, meinte ich, eine klare Mehrheit vorhanden für den Ausstieg. Es ist ein schrittweiser Prozess, es ist Überzeugungsarbeit, es ist wirklich Knochenarbeit für alle, die diesen Weg gehen wollen.
Verena Diener, wir haben jetzt den Zwischenteil. Wir stellen Ihnen ein paar kurze Fragen und bitten Sie um kurze Antworten.
Die UBS hat letzte Woche ein weiteres Debakel bekannt gegeben. Über 2 Milliarden Verlust im Investmentbanking. Verena Diener, müsste die Politik handeln?
Ja, sicher. Wir handeln ja auch. Wir haben die Vorlage «Too big to fail». Das ist das eine. Das zweite ist, dass für mich, wir haben morgen ein Postulat im Ständerat, wo wir Grünliberalen eingereicht haben, dass man jetzt wirklich nochmal ernsthaft prüft, ob man nicht den Bankenbereich auseinandernehmen muss, also dass Investmentbanking wirklich separat muss geführt werden. Aber es muss auch in den Köpfen der Menschen etwas passieren. Es ist einfach ein unhaltbarer Zustand, dass, obwohl wir mit der UBS so ein Debakel hatten, auf der Chefetagenstufe und auch bei den Investmentbankern keinen Lernprozess feststellen können.
Die vorletzte Woche haben die Zürcher Zünfte entschieden, dass die Frauenzunft auch in Zukunft nicht im normalen Umzug mitlaufen darf. Sie als Frauenzünfterin, haben Sie nicht langsam die Nase voll vom Sechseläuten und von diesen Zünftern?
Vom Sechseläuten gar nicht. Und bei den Zünftern nehme ich jetzt mal an, dass der Widerstand von Jahr zu Jahr geringer wird. Das ist auch eine Frage vom Generationenwechsel. Wir werden den Sechseläuten-Umzug anführen und ich freue mich drauf.
Was ist Ihre Lieblingsserie im Fernsehen?
Oh, ich schaue so selten Fernsehen. Ich muss sagen, ich kenne eigentlich keine Serie, die ich regelmässig schaue.
Ihr Lieblingszitat, das kennen wir aber, das steht nämlich auf Ihrer Homepage. Tu, was dir Freude bringt. Was machen Sie selber, was Ihnen dann Freude macht, Freude bringt?
Sobald ich in der Natur bin, geht es mir eigentlich immer sehr gut. Freude macht mir auch, mit Menschen, die ich gerne habe, zusammen zu sein. Meine Familie freut mich sehr. Meine Enkelkinder freuen mich. Ich habe eigentlich täglich sehr viel Grund, um mich zu freuen.
Und was war Ihre letzte ökologische Sünde gewesen?
Meine letzte ökologische Sünde. Ich habe wahrscheinlich nicht so ein gutes Sündenbewusstsein. Ich muss gerade studieren. Es kommt mir keinen in den Sinn. Weil das, was ich eigentlich mache, ist etwas, das ich reflektiert habe und dann auch für mich verantwortbar finde.
Seit rund 30 Jahren sind Sie jetzt in der Politik. Haben Sie eigentlich noch nie irgendwie einen Verleider gehabt?
Ah, doch, es gibt natürlich immer wieder mal Momente, wo man sich fragt, ob der Einsatz sich lohnt und ob man nicht eigentlich auch etwas anderes könnte machen. Aber ich bin der Politik treu geblieben. Sie entspricht meinem Wesen. Sie entspricht sicher auch meinen Gaben und meinen Talenten. Und die Arbeit im Ständerat ist für mich wirklich eigentlich so eine wunderbare Zusammenfassung von all dem, was ich im Laufe meines Lebens erfahren habe und wo ich das Gefühl habe, ich kann auch einiges davon weitergeben.
Sie haben gerade die Überleitung zum letzten Teil gemacht. Ums Politisieren und um Politik geht es auch im dritten Teil. Sie waren Parteipräsidentin gewesen, Sie sind von der Grünen Partei, Sie waren Nationalrätin gewesen, 12 Jahre Zürcher Regierungsrätin, jetzt Ständerätin. Sie haben gesagt, das ist eine wunderbare Zusammenfassung, jetzt als Ständerätin. Was gefällt Ihnen besonders an diesem Amt?
Grösse. Ich finde, im Ständerat ist es ruhig. Man hört sich zu. Man geht aufeinander ein. Man schafft aber auch Klarheit zu der eigenen Position. Man fordert sich durchaus raus. Das sind alles Sachen, die ich schätze. Und ganz am Schluss von all diesen Dialog und Disput versucht man, einen Weg zu finden, wo man wirklich eine klare Mehrheit kann dahinter bringen kann. Und das dünkt mich eigentlich wie ein allgemeingültiges Lebensrezept, das sich durchaus ein Privatleben anwenden lässt.
Im Porträt, das die NZZ kürzlich über Sie veröffentlicht hat, ist gestanden, dass Sie als Ständerätin in Zürich kaum wahrnehmbar gewesen seien. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist nicht unwahr. Ich bin eigentlich nicht dort, wo es blitzlich Gewitter ist. Für mich ist Politik eigentlich das Showbusiness. Ich bin aber sehr wohl dort aufzufinden, wo es um die Arbeit geht, wo es um die Auseinandersetzung geht, wo es um das Einbringen von Impuls geht. Dort, wenn man dort hergeschaut hat, hat mich wahrscheinlich auch die NZZ gefunden.
In einem anderen Porträt, nämlich im Landport, kann man lesen, dass sie in wohlgewählten Worten über die Konsumsucht der Gesellschaft sinniert. Für eine Politikerin von einer Partei, die viel auf ihre Wirtschaftsfreundlichkeit gibt, ist das eigentlich erstaunlich. Für mich klingt das eher ein bisschen nach Juso, nach Überwindung vom Kapitalismus.
Ja, ich weiss nicht, auf was für einen Erfahrungsschatz sie zurückgreifen. Für mich ist das nicht so. Wirtschaft und Konsum schliessen sich gar nicht aus. Im Gegenteil. Eben,
die Wirtschaft... Sie das kritisieren offenbar.
Ich kritisiere nicht einfach etwas generell, sondern für mich ist es wichtig, dass die Menschen ihren Konsum selber auch reflektieren und auch in einen grösseren Bogen von der Verantwortlichkeit hineinstellen. Und dass wir heute mit unserem Konsumverhalten eigentlich anderthalb Planeten brauchen, das ist, glaube ich, eine offensichtliche Tatsache. Und dass das so auf die Länge nicht geht, ist ebenso offensichtlich. Also von dort her, glaube ich, ist es sehr gut, wenn man immer wieder den Finger auf den wunden Punkt legt.
Aber unsere Wirtschaft, unsere freie Marktwirtschaft, die basiert ja schon eigentlich auf Konsum, Konsum, Konsum.
Das würde ich nur teilweise bestätigen. Unsere Wirtschaft hat auch gleichzeitig den Auftrag für die Nachhaltigkeit, dass das, was wir brauchen für unser Leben, auch für das, was uns Freude macht, für das, was uns auch Weiterentwicklung ermöglicht, dass wir das in solche Bahnen können lenken können, die verantwortbar sind, die keine bleibenden Schäden auch für nächste Generationen erzeugen. Das, denke ich, ist eine Notwendigkeit und Marktwirtschaft, wo die Ökologie auch ihren Preis hat, wird die Antwort von der Zukunft sein.
Marktwirtschaft ist ja wirklich sehr wichtig. Wenn es um die Umwelt geht, tut die GLP ziemlich rechts politisieren. Die Grünliberalen haben zum Beispiel das Sparpaket vom Kanton Zürich unterstützt. Sie sind dagegen gewesen, dass die Asylbewerber Sozialhilfe beziehen. Und Spar ist auch ein wichtiges Thema, wenn man ihr Parteiprogramm anschaut. Da sieht man noch, man kann sparen in der Bildung, im sozialen Bereich, auch bei der Polizei. Tönt das nicht einfach wie eine grüne SVP?
Nein. Wir sind weit entfernt von einer grünen SVP. Aber für uns ist Nachhaltigkeit auch für die Finanzen etwas Zentrales. Wir haben eine sehr differenzierte Wahrnehmung. Also es ist so, dass ich auch im Ständerat Bildungsvorstöße, auch wenn sie mehr kosten, durchaus unterstütze. Weil Bildung ist unser Zukunftskapital. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sind wir sicher bürgerlich einzuordnen, dass wir nicht einfach Steuererhöhungen akzeptieren. Ich muss sagen, ich habe den Kopf geschüttelt, als ich gehört habe, dass die Zürcher Regierung die Steuern um 7% anheben will. Ich denke, das ist für die Grünliberalen im Kanton Zürich sicher nicht zu unterstützen. Und ich bin gespannt, wie die Auseinandersetzung bei uns im Kanton Zürich jetzt wird laufen.
Wenn, widerspricht sich das nicht, wenn Sie sagen, man sieht auch im Bildungsbereich Sparpotenzial und dort müssen wir aber gleichzeitig investieren.
Ich muss sagen, die Aussage stammt nicht von mir, dass es im Bildungsbereich noch Sparpotenzial hat. Meine Haltung ist klar, dass Bildung etwas vom Zentralsten ist, auch für den sozialen Frieden. Bildung ist ein Lebensthema, das ist nicht nur eine Einmaligkeit. Und da wir keine Bodenschätze haben, gehört das für mich zu den wichtigsten Ressourcen auch für die Zukunft.
Nach den Ständeratswahlen, nach den Nationalratswahlen, kommen dann Bundesratswahlen. Ihre Partei verteidigt da Konkordanzen, sagt, die SVP hat Anrecht auf einen zweiten Sitz. Wenn man jetzt einfach auf die Grösse der Partei schaut, müsste dann eigentlich die Grünen-Liberalpartei nicht sagen, Herr Blocher, Sie haben eigentlich Anrecht auf einen Ständeratssitz im Kanton Zürich.
Also ich weiss nicht, woher Sie Ihre Aussage haben. Also wir Grünen-Liberalen haben miteinander das Thema sehr intensiv diskutiert. Für uns ist es so, dass wir vom Grundsatz her für Konkordanz einstehen, aber es ist ebenso klar, dass es um Persönlichkeit geht, dass es darum geht,
also jetzt
dass
für die Ständeratswahlen, müssen wir da nicht sagen, eine kleine Partei, eigentlich müssen wir den Grossen da den Vortritt lassen.
für im Ständerat. Mhm. Ständeratswahlen sind Persönlichkeitswahlen und ich finde es toll, dass unsere Bevölkerung die Auswahl hat unter 7 bis 8 Kandidatinnen und Kandidaten und sie können das Ticket zusammenstellen, das ihnen gefällt. Aber sie haben vorhin von der Bundesratswahl geredet. Und da muss ich schon sagen, der Bundesrat ist für mich ein Team und das ist für mich ganz wichtig, dass dort Mann und Frauen sind, die eine gute menschliche Reife haben, die klare Dossierkenntnisse haben und die auch dialogfähig sind, um miteinander Lösungen erarbeiten. Und ich werde ganz sicher keine extreme Persönlichkeiten wählen im Bundesrat.
Am 23. Oktober wird gewählt für Renadiner. 8 Kandidatinnen und Kandidaten treten da. Für den Ständerat, wie gross ist Ihre Chance?
Das wird sich an diesem Wahlsonntag zeigen.
Und was schätzen Sie?
Ich schätze gar nicht. Ich schätze, dass es wahrscheinlich einen zweiten Wahlgang wird geben. Und ich habe das ja schon vor 4 Jahren erlebt. Ich bin zuversichtlich und bin überzeugt, dass die Zürcher Bevölkerung ein 2er-Ticket nach Bern wird schicken, wo ein grosser Teil der Bevölkerung sich darin wird abbilden finden.
Und mit wem möchten Sie gerne ein Stückchen fahren?
Ich werde mit der Person auf Bern gehen, die von der Bevölkerung gewählt wird. Ich bin jemand, der mit allen Menschen einen guten Umgang pflegen kann. Ich habe Respekt vor allen Menschen. Mir ist eigentlich vor allem der Inhalt wichtig. Und ich kann das nicht entscheiden, sondern das wird an den Urnen entschieden.
Frau Diener, vielen Dank für das Gespräch.
Zürcher Ständerätin Verena Diener von der Grünliberalen im Regionaljournal Wahlinterview. Die Fragen gestellt haben ihr Margit Meier und Hans-Peter Kühnzi. Morgen ist dann der grüne Ständeratskandidat Balthasar Glättli an unser Interviewgast. Und all die Gespräche und auch mehr Informationen zu den National- und Ständeratswahlen in den Kantonen Zürich und Schaffhausen gibt es im Internet bei uns auf regionaljournal.ch. Es ist 6:03, das ist der RS1 mit dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Wir kommen jetzt zu den Wetterprognosen von SF Meteo und da erwartet uns in den nächsten Tagen mildes und sonniges Wetter, weiss Christine Jutz.
Die Wolken im Oberland lösen sich auf und die Nacht ist dann häufig klar. Es wird entsprechend auch wieder kalt, mit Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad. Morgen Mittwoch gibt es einen strahlend schönen Herbsttag mit viel Sonnenschein. Am Morgen hat es aber zum ersten Mal noch ein paar Nebelfelder. Der Nebel löst sich morgen dann aber überall auf. Temperaturen am Nachmittag so zwischen 20 und 22 Grad. Auf dem Hörnli und am Rande gibt es rund 15 Grad. Auf den Donnerstag ändert sich nicht viel. Es bleibt nämlich sonnig bei 20 bis 23 Grad. Am Donnerstag ist der Himmel dann aber nicht einfach nur langweilig blau, sondern es hat am Vormittag auch noch ein paar Schleierwolken.
Am 6. bringt das Echo der Zeit auf DRS1 Aktuelles und Hintergrundinformationen aus dem In- und Ausland. Vorher nochmal die wichtigsten Meldungen aus der Region. Die 27-jährige Frau, die im Mai 2006 Kind von ihrem damaligen Freund und Sektenführer zu Tod geschüttelt hat, muss 10 Jahre ins Gefängnis. Das Bezirksgericht Pfäffiken hat sie wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. Nach dem Urteil ist die Frau vom Gerichtssaal direkt ins Gefängnis gebracht worden, wegen Fluchtgefahr, so die Begründung vom Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat 46 junge Randolierer, die in Zürich zwischen Zentral und Hauptbahnhof gewütet haben am Wochenende, im Schnellverfahren abgefertigt. 18 davon haben eine Geldstrafe über mehrere Tausend Franken kassiert, die meisten bedingt. Und gegen 20 hat die Staatsanwaltschaft laut einer Mitteilung Untersuchungshaft beantragt. Die SBB begrenzt die SVP-Werbung im Zürcher Hauptbahnhof. Im Sommer hat die SVP alle Plakatflächen am Perronkopf vom Hauptbahnhof für ihre Wahlwerbung gebucht. Bei einer weiteren Kampagne im Oktober wette die SBB das jetzt nicht mehr. Gegen die Massierung im Sommer hat es einen Haufen Reklamationen gegeben. Die SVP wirft der SBB Zensur vor. Der bewaffnete Mann, der gestern in 5 Schulen der Stadt Schaffhausen einen Amok-Alarm ausgelöst hat, ist nicht mehr in Polizeihaft. Er ist heute am späteren Nachmittag freigelassen worden. Laut der Schaffhausen Polizei ist von dem 23-Jährigen nie eine Bedrohung ausgegangen. Der Mann hat die Schreckschusspistole, die er dabei hatte, nach eigenen Aussagen vor einiger Zeit in Deutschland gekauft und hat sie gestern im Wald Schaffhausen ausprobiert. Rein zufällig hat er sie und auch einen Schlagstock und einen Pfefferspray dabei gehabt, den er in der Nähe jemanden besucht hat. Er muss sich jetzt wegen der Widerhandlung gegen das Waffengesetz verantworten. Regionaljournal Zürich Schaffhausen am Dienstag, Redaktion und Moderation Oliver Futter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.